Ja, vielen Dank. Ist es laut genug? Hinten? Ja? Gut. Ja, die Änderung des Vortragsthemas hatte ich deswegen vorgenommen, weil ich eigentlich erwartet hatte von einigen Referenten, dass sie auf das eingehen, was jetzt hier zur Sprache kommen wird. Zumal Ranzmeier etwa oder Kehlmann. Das ist aber nicht passiert, sodass ich mich eben entschlossen habe, das Thema noch mal etwas zu erweitern. Ursprünglich wollte ich sie bald ganz weglassen, aber nach einigen enttäuschten Reaktionen habe ich mich dann entschieden, das doch nicht zu tun. Er wird jetzt aber eigentlich noch vielleicht deutlicher in einen Kontext gestellt, der mit historischen Forschungsreisen in der Gegenwartsliteratur gut umschrieben ist. Lieber sind uns jene Konquistadoren des Unnützen, die zu Fuß, zu Pferd oder mit dem Kanu aufbrechen, um sich in den Regionen ihrer Träume ganze Imperien zu schmieden, als Ministranten, die übereifrig ihren Dienst in schon gelesenen Messen versehen. Mit diesem schönen Reise- und Lebensmotto machen wir uns also ein vorletztes Mal auf die Reise. Das Motto ist von Sylvain Tesson, den sehen Sie hier auch, rechts mit seinem Hund in den Weiten der Arktis unterwegs. Und ja, die Gliederung vielleicht noch, aber ich werde sie auch jedes Mal vor dem Abschnitt nochmal angeben. Ist die Kunst des Reisens an ihr Ende gelangt? Confluencer nennt sich eine besondere Spezies postmoderner Reisender, die mit neuester GPS-Technik von vornherein das ausschaltet, was Reisen von jeher begleitete. Das Irren, das Sich-Verirren, das Scheitern, den tödlichen Ausgang. Confluencer sind Geodatensammler, die ihre Expeditionen zu längst vermessenen Punkten der Erde unternehmen, zu Schnittpunkten von ganzzahligen Längen und Breitengraden, nämlich also beispielsweise zu einem Konfluenzpunkt, der 37 Grad Nord und 37 Grad Ost liegt. Zehntausende solcher Fotos existieren bereits. Was könnte die Motivation dafür sein, dorthin zu reisen, wo nichts Spektakuläres wartet, ja meist das Gegenteil von spannungsgeladener Ankunft im utopiebesetzten Nirgendwo zu erwarten steht? Einer der Confluence-Pioniere gab einmal lapidar zu Protokoll, der Impuls, zu einem solch öden Schnittpunkt aufzubrechen, rühre schlicht daher, dass solche Punkte existieren. Aber vielleicht, und das vermute ich, denn diese Confluence-Pioniere faszinieren mich schon lange, vielleicht steckt doch auch die Erwartung, die Neugierde dahinter, eben einen nicht so öden Schnittpunkt zu finden. Ist das Reisen als ein anthropologisches Phänomen im Sinne von Helmut Plessners exzentrischer Positionalität damit zu seinem Ende gekommen? Hat Kolumbus halb triumphierende, halb enttäuschte Feststellung, die Welt sei klein geworden, erst jetzt ihre wahre Bedeutung erhalten? Peter Brenner spricht, und davon hörten wir in vielen Vorträgen, wie andere Reiseliteraturforscher auch, von einem, zitiere, Funktionsverlust des Reisens und der Reiseliteratur. Das Reisen verliert seinen ausgezeichneten Status als Medium der Welterfahrung und wird auf eine reizbefriedigende Funktion reduziert. Sind also der boomende Massentourismus und die globalen Migrationsströme nur Ausformungen jener Diktatur der Bewegung, von der Virilio ausging, oder lässt sich auch heute noch von einer Kunst des Reisens, wie das schöne Buch von Alain de Botton heißt, sprechen? Nichts als Linien, die sich in einem Punkt schneiden und wovon nichts in der Wirklichkeit zu sehen sei. Jene schmerzliche Enttäuschung des Arktisfahrers Julius von Payer, Dass es kein Land sei, kein zu eroberndes Reich, tangiert die heutigen Confluencer kaum. Sie folgen dem messbaren, empirisch verifizierbaren. Als eine Seite der doppelten Lesart der Welt war dies immer schon gängige Praxis. Die andere Seite setzt dem Schwinden weißer Flecken ihre Optik des Wunderbaren entgegen, indem sie eine ganze Typologie des Gegenläufigen aufbietet. Die Wiederkunft des Nomaden in seinen postmodernen Versionen, dem Fußreisenden, Pilger, Aussteiger und Waldläufer, ja sogar dem Einsiedler, konterkariert die These von der Abnahme des Diversen, wie sie schon Anfang des 20. Jahrhunderts der Exotist Victor Segalon bemerkt haben wollte. Statt den vermeintlichen Niedergang des Reisens in einer gleichförmig gewordenen Welt zu akzeptieren, nehmen die Versuche zu, mit anderen Mitteln und einem anderen Wahrnehmungsarsenal zu reisen. Es sind solche gleichsam mikroskopischen Unternehmungen des tatsächlich stattfindenden Reisens, die ebenso zu einer Reaktualisierung von Entdeckungsmöglichkeiten führen, wie die Revision der makroskopischen Unternehmungen der Vergangenheit in der Form literarisierter Forschungsreisen, in denen schon durch den Rückgriff auf die Genres Seefahrerroman, Entdeckerbiografie, Abenteuerroman das Moment des Abenteuerlichen und Wundersamen privilegiert erscheint. Die fiktionalisierte Forschungsreise gehört zu den persistenten literarischen Gattungen mit einem deutlichen Schwerpunkt im 19. Jahrhundert, als das zweite Entdeckungszeitalter abgeschlossen war. Dies koinzidierte mit einer Vielzahl von Publikationen authentischer Reiseberichte. Die fiktionale Überformung konnte also auf einer reichen materiellen Basis erfolgen. Fokussierte man sich damals aber insbesondere auf diejenigen Entdecker- und Forscherpersönlichkeiten, die durch die Historie bereits nobilitiert erschienen, so ist in der Gegenwartsliteratur eine gegenläufige Tendenz zu beobachten. Boten einst vor allem Kolumbus- oder Cooks-Reisen Stoff für literarische Werke, so treten neben diese Heroen nun Gestalten der wissenschaftlichen Reisegeschichte, die eher ins zweite oder dritte Glied gehören. Und zum Thema des Heroischen oder des Helden gäbe es sicherlich noch einiges zu sagen. Ich komme zunächst aber zu einer Übersicht. Seit Stan Nadolnys Roman Die Entdeckung der Langsamkeit von 1983 kann man von einer wellenförmigen Konjunktur der fiktionalisierten Forschungsreise im deutschsprachigen Bereich sprechen. Ein Jahr später erschien Christoph Ranzmeyers Die Schrecken des Eises und der Finsternis und schon zuvor hatte Hubert Fichte Django und Petersilie veröffentlicht, wenn Sie den Vortrag von Herrn Heimböckel gehört haben, dann haben Sie davon auch schon gehört. Zwei seiner Versuche, sich den afroamerikanischen Religionen anzunähern. Michael Roos nahm die Writing-Culture-Debatte der Ethnologie insofern ernst, als er seinen Roman Rub al-Khali als ethnologische Habilitationsschrift einreichte. Ich kann gleich sagen, dass das leider nicht funktioniert hat. Auch die FU Berlin war nicht willens, diesen ethnologischen Roman als Habilitationsschrift anzunehmen. Er ist aber dann einfach Autor und erfolgreicher Schriftsteller geworden. Mit seinem Erstlingswerk Munzinger Pascha betrat 1997 ein Schweizer Schriftsteller Alex Capus die Bühne, der immer wieder historische Stoffe aufgreift, hier das Leben des Schweizer Afrika-Forschers Werner Munzinger, um sie kontrapunktisch umzuschreiben. Felicitas Hoppe hat sich ebenfalls immer wieder dem Themenbereich der Reise zugewandt in Pigafetta, einem Roman, der auf ihrer eigenen viermonatigen Reise mit einem Containerschiff um die Welt basiert, geistern die Stimmen historischer Seefahrer durch den Text. Mit Verbrecher und Versager legte sie zudem biografische Porträts minder bekannter historischer und fiktiver Figuren vor, deren Leben von Reisen geprägt war. Thomas Stangels Debüt »Der einzige Ort« ist ein Ausnahmewerk von höchster Sprachgewalt über die Entdeckung Timbuktus in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts. Wesentlich eingängiger und sicher auch deshalb erfolgreicher war Daniel Kehlmanns Roman »Die Vermessung der Welt«. Eine retrospektiv angelegte Geschichte, die die meisten von Ihnen kennen werden, über zwei wunderliche alte Männer, Alexander von Humboldt und Karl Friedrich Gauss, die sich 1828 beim Naturforschertreffen in Berlin begegnen. Fast unisono gefeiert wurde auch der Roman Ilya Trojanows »Der Weltensammler« über Richard Francis Burton, den englischen Kolonialoffizier. Geheimagenten, Forscher und Entdecker. Im gleichen Jahr erschien Christoph Hamanns Usambara über Leonhard Hagebuchers Besteigung des Kilimandscharo und des Usambara-Gebirges. Und zuletzt ist noch Lukas Hartmanns Cook-Roman zu nennen, Bis ans Ende der Meere von 2009, in dem Cooks dritte und letzte Reise, auf der er bekanntlich zu Tode kam, aus der Sicht des Expeditionsmalers John Weber geschildert wird. Aus diesem Überblick über die wichtigsten Werke der historiografischen Metafiktion, so der eingeführte Begriff von Linda Hutchin, sind bereits einige seiner Charakteristika abzuleiten. Erstens, Forschungsreisen selbst und Literatur über Forschungsreisen sind primär männliche Unternehmungen. Der Vortrag von Barbara Korte hat uns die Ausnahmen vorgeführt. Fiktionale, und das ist das zweite, fiktionalisierte Forschungsreisen sind Reisen auf den Spuren anderer Texte. Sie potenzieren so das Moment der Intertextualität. Im Gegensatz jedoch zum emphatisch-affirmativen Duktus früherer Literatur über Entdeckungsreisen und ihre Helden herrscht durchweg ein antiheroisches Prinzip. Die Akteure werden als Figuren am Rande der Tragik oder schlimmer noch der Travestie gezeigt. Drittens, Fragen wie die nach transkulturellen Überschreitungen, nach der Kehrseite souveräner Selbstrepräsentation und dem projektiven Gehalt europäischer Fantasien sind mit dem Siegeszug der Postcolonial Studies unabweisbar geworden. Ein zunehmendes Bewusstsein von der Abhängigkeit kolonialer Akteure von lokalen Wissens- und Infrastrukturen hat zu tiefgreifenden Revisionen des Bildes ihrer Unternehmung geführt. Aus der genannten umfangreichen Literatur greife ich nun für die einlässlichere Textanalyse jeweils einzelne Werke heraus, die im Hinblick auf bestimmte Aspekte wie die Parallelführung von Handlungssträngen sowie die Art der biografischen Rekonstruktion besonders aufschlussreich sind. Auch intertextuelle Referenzen spielen werkübergreifend eine zentrale Rolle. Ich komme zum zweiten Abschnitt, Parallelaktionen als Strukturprinzip zur Funktion narrativer Doppelung in Ransmeyers Arktis-Roman. Narrative Parallelführung zweier Handlungsstränge sind in den meisten der genannten Werke ein vorherrschendes Strukturprinzip. Bei Michael Roos etwa tritt neben dem Bericht eines modernen Ethnographen, der in den Jemen reist, die literarisierte Kompilation orientalistischer Reiseberichte des 18. Jahrhunderts, welche der Autor zum fiktiven Reisebericht eines Alois F. Schnittke zusammengefügt hat. Eines der Vorbilder ist die berühmte, wissenschaftlich ertragreiche Arabien-Expedition von 1761 bis 67, deren herausragender Teilnehmer Carsten Niebuhr als einziger Überlebender zurückkehrte. Postmoderne Romane verweigern bekanntlich eindeutige Antworten. Auch in Christoph Ransmeyers erstem Roman »Die Schrecken des Eises und der Finsternis« bleibt rätselhaft, warum der Fußgänger und Wanderer Josef Mazzini auf den Spuren einer österreichisch-ungarischen Nordpol-Expedition der Jahre 1872 bis 74, ich zitiere aus dem Roman, im arktischen Winter des Jahres 1981 in den Gletscherlandschaften Spitzbergens verloren geht. Mazzini ist ein Sonderling, den der namenlos bleibende Erzähler bei einer Buchhändlerin mit dem sprechenden Namen Anachoret-Einsiedler, kennenlernt. Mit wahrhafter Obsession beginnt der Italiener, ich zitiere, den wirren Verlauf dieser Entdeckungsreise zu rekonstruieren, an der einer seiner Vorfahren teilgenommen hatte und reist schließlich selbst in die Arktis, um seine Fantasien zu überprüfen. Er wird, so Bettine Menke, zum Nachfolger im Raum. Mazzini sei eine Autorfigur, wird allgemein in der Forschungsliteratur betont. Sein Impuls zum Aufbruch ist die skurrile Idee, seine erfundenen Geschichten auf wirkliche Vorläufer oder Entsprechungen in der Vergangenheit zu überprüfen. Damit findet in der diachronen Verschiebung eine Doppelung der Handlungsabläufe statt, die nicht nur alternieren, sondern ineinander montiert werden, oft innerhalb eines Satzes. Im dichten Treibeis widmet sich Mazzini der Lektüre der Vorgängertexte. Gleiche Daten und Ereignisse um ein Jahrhundert verschoben zeitigen ein Gefühl der Wiederholung und der Endlosigkeit. So wird sehr genau jener Monotonie Rechnung getragen, die etwa das erst vor kurzem veröffentlichte Reisetagebuch von Elling Carlsen, der als Harpunier an der Expedition teilnahm, ungeschönt festhält. Das finde ich eine wirklich sehr realistische Darstellung dessen, was da eigentlich zu notieren ist. 7. Oktober, es ist nichts Außergewöhnliches passiert, -8,3 Grad, Riomühr. 8. Oktober, es ist wiederum nichts Außergewöhnliches passiert, -8,3 Grad, Riomühr. Und so geht es weiter. 17. Heute war alles ruhig. Man hat nicht den Eindruck, dass es vorher ganz unruhig war, aber ja. Nicht nur ist die Stasis ein wichtiges Element der Exhaustion of the Traditional Seafaring Tale, wie Beate Müller zu Recht betont, und damit Teil der antiheroischen Dekonstruktion, sondern sie war auch schon genuiner Aspekt der Originalreisen. Und in Ranzmeyers Darstellung wird sie zum Verbindungsglied zwischen der Expedition und Mazzinis Nachreise ins wohlvermessene Spitzbergen seiner Gegenwart. Mazzini ist aber nicht allein eine Autorfigur, sondern in erster Linie eine Leserfigur. Und als Leser erweist sich Mazzini nicht nur, indem er die Vorschriften, also die textuellen Spuren, entziffert, sondern auch, indem er aufbricht, um den materiellen Spuren zu folgen. War die historische Expedition auf der Suche nach der Nordostpassage auf Franz-Josef-Land gestoßen, so liest Mazzini die Spuren einer nur scheinbar verjährten Wirklichkeit, wie der Erzähler bemerkt, um sie in eine ungewisse Zukunft zu verlängern. Von ihm bleiben zwar Notizen, die, wie es im Text heißt, spitzbergischen Aufzeichnungen und Tagebücher, doch lässt ihn diese Hinterlassenschaft gerade nicht zu dem Autor des Metatextes »Die Schrecken des Eises und der Finsternis« werden, sondern allenfalls zu einem der Autoren, die an der Geschichte mitgestrickt haben. Mazzini wird für den Erzähler zum Fall. Damit aber wächst letzterem die alleinige Verfügungsgewalt über dessen Lebenstext zu. Allerdings bleibt dieser Akt der Mortifizierung auch für den Chronisten nicht folgenlos. Der Sog, der von der Geschichte und den Fantasien Mazzinis ausgeht, macht ihn zu einer Brettspielfigur, die sich in festgelegten Feldern bewegen muss. Es gibt also eine Interdependenz zwischen diesen beiden Figurationen des Erzählens. Erst seit 2008 erscheinen Quellen, die ein weit differenzierteres Bild der Expedition vermitteln, als es die Reisebeschreibung Peyers zeichnet. Ranzmeyer hat dennoch vieles davon in seinem komplexen Text vorweggenommen, obgleich er sich fast nur auf Peyers Bericht und dessen im österreichischen Kriegsarchiv lagernde Briefe und Handschriften stützen konnte. Bereits 2 Jahre vor dem Erscheinen des Romans berichtete er als Journalist über die Arktisreisen eines österreichischen Fernsehteams. Er selbst reiste allerdings erst danach in die Arktis, und auch darüber gibt es sehr schöne Berichte. Doch auch wenn die Daten zutreffen und die Wirklichkeit in Augenschein genommen wird, ist die quasi dokumentarische Ebene von Die Schrecken des Eises und der Finsternis mit einer Geschichte verwoben, in der es zuallererst um Texte, Chroniken, Archive, Dokumente und um ein poetologisches Programm geht. Damit umkreist der Roman weniger die tatsächliche Aneignung einer nicht für den Menschen gemachten Welt, als vielmehr die Möglichkeiten ihrer Repräsentation. Und Ranzmeier hat dieser Faszination eben auch in seinen authentischen Berichten Ausdruck gegeben. In einem FAZ-Interview zum Beispiel sagt er, es liegt etwas Zauberisches an diesen schmalen, scheinbar lebensfeindlichen Küstenstreifen. Aber was für eine Schönheit. Innerhalb dieses Spektrums vertritt Mazzini eine gegenrealistische Position, indem er nicht nur schaffen will, was chronologisch inkonsistent ist, sondern auch jeder wissenschaftlichen Erfordernis zum Trotz gerade Orte des Ungefähren aufsucht. Geografische Leerstellen als Möglichkeitsräume, wie Spreckelsen das genannt hat. In der Konsequenz ist Mazzinis Verschwinden nicht nur die prominenteste der vom Text ausgestellten Wissenslücken, sie führt auch zur Kontamination des Realen, der historischen Reise und verleiht deren Darstellung einen insgesamt prekären Status. Payer, der Kommandant zu Lande, malt nach der enttäuschenden Rückkehr, enttäuschend deshalb, weil die wissenschaftlichen Ergebnisse der Reise stark angezweifelt wurden, arktische Tragödien, Bilder, die zugleich so meisterhaft und kalt sind, dass niemand sie kaufen will. Ich zeige Ihnen hier zwei davon. Dieses hat den sehr signifikanten Titel Nie zurück und Sie sehen hier so eine fast messianische Gestalt, die diese Menge der Schiffsbesatzung vielleicht auch zurückhalten will, die nichts anderes mehr wünscht, vermutet man, als eben zurück in die Heimat zu gehen. Und das zweite hier ist eine Eislandschaft mit drei Männern. Payer verdüstert und Weibrecht, der Kommandant zur See, stellt angesichts der Wettrennen zum Nordpol die Erforschung des Polarmeeres vollständig in Frage. Ich zitiere aus dem Roman, und das ist aus dem Bericht übernommen, die arktische Forschung sei doch zu einem sinnlosen Opferspiel verkommen und erschöpfe sich gegenwärtig in der rücksichtslosen Jagd nach neuen Breitenrekorden im Interesse der nationalen Eitelkeit. Das archivarische Ich, das die Aufzeichnung der Expeditionsteilnehmer scheinbar dokumentarisch montiert, gibt zwar vor, sich kein Urteil anzumaßen, das heißt im Text, ich bewahre nur und überliefere diese, doch räumt es schließlich ein, dass sein Bericht, ich zitiere wiederum, auch ein Gericht halten über das Vergangene, ein Abwägen, ein Gewichten, ein Vermuten und Spielen mit den Möglichkeiten der Wirklichkeit sei. Aus der Doppelpoligkeit der beiden Handlungen heraus findet ein Sprung auf die dritte entscheidende Ebene des Romans statt. Das poetologische Programm der Spiegelung läuft notwendig auf den Chronisten zu, der über die Benennungsmacht verfügt. Jedoch spielt Ranzmeier wie alle postmodernen Erzähler mit der Auflösung der einen großen Geschichte in zahlreiche Einzelerzählungen, die sich, wenn überhaupt, nur noch in der Fiktion zu einem Ganzen verbinden lassen. Vielleicht mal abschalten. Dieses bleibt in sich deutungsbedürftig, zugleich aber weitgehend deutungsresistent. Es bleibt disparat und widerständig der unilinearen Sinngebung abhold. Handelt es sich also analog den arktischen Seestücken Payers um Literatur, die in der bloßen Archivierung des Schreckens die Leser ohne Trost entlässt. Keineswegs. Sehr klar wird in dem Roman die Dekonstruktion des Mythos betrieben und damit Gericht gehalten. In einer Chronik des Scheiterns werden tabellarisch die Opfer des Fortschrittswahns aufgeführt, einer historischen Notiz seien ohnehin nur die Expeditionen in hehrem Auftrag würdig. Weder die unermesslichen Strapazen noch Peyers menschliche Monstrosität werden verschwiegen. Eine wesentliche Funktion der narrativen Doppelung liegt demnach in der Befolgung eines antiheroischen Prinzips und der dramatischen Inszenierung sehr eindrücklicher Szenarien der Schwäche. Klotz etwa, ein Tiroler Jäger, wird in der Öde des Eismeeres wahnsinnig. Worin aber liegt dann der Trost? Peyer und Weibrecht überleben ihre Expedition, später aber gehen sie psychisch und physisch doch daran zugrunde. Mazzini verschwindet im Eis. Doch wird auf jener dritten Ebene ein poetologischer Entwurf sichtbar, der die Literatur an die Grenzerfahrung der Arktis heranrückt. Jene, behauptet wenigstens der Roman, wenn man ihm glauben mag, ist so existenziell wie diese. Am Schluss heißt es: Ich bin mit den Aufzeichnungen verfahren, wie jeder Entdecker mit seinem Land, mit namenlosen Buchten, Kaps und Sunds verfährt. Ich habe sie getauft. Nichts soll ohne Namen sein. In dieser Benennungsmacht, und darin klingt auch ein Selbstvorwurf des Schreibenden an, sind Entdecker und Schriftsteller einander verwandt. Vielleicht folgen beide einem gleich ursprünglichen Impuls, demjenigen nach Eroberung und Beherrschung. Zu guter Letzt jedenfalls sehen wir den Chronisten in der Geste des Weltherrschers, auch wenn seine Welt Papieren ist. Mit meiner Handfläche schütze ich das Kap, bedecke die Bucht, spüre, wie trocken und kühl das Blau ist, stehe inmitten meiner papierenen Meere, allein mit allen Möglichkeiten einer Geschichte, ein Chronist, dem der Trost des Endes fehlt. Den Trost des Endes kennt nur Mazzini, dessen Tod die Realisierung der letzten Möglichkeit ist. Die Leser mögen ihren Trost in der fiktionalen Schöpfung selbst finden. Das ist jedenfalls die Lesart, die, meine ich, der Roman nahelegt. Komme zum dritten Abschnitt: Und blieb ich am äußersten Meer, W.G. Sebalds Elementargedicht nach der Natur als Elementarkritik des Anthropozän. Dass auch die friedliche Nutzung der Atomenergie mit nicht kalkulierbaren Risiken behaftet ist, wurde spätestens am 28. April 1986 offenbar, als einer der Atomreaktoren des Meilers im ukrainischen Tschernobyl den GAU verursachte. Ranzmeyers fortschrittskritischer Roman war 2 Jahre vorher erschienen, Sebalds Elementarkritik 2 Jahre danach. Wird in Christa Wolfs Text Störfall Nachrichten eines Tages noch das 87 erschienen, noch das Janusgesicht der modernen Naturwissenschaften vorgeführt, wobei es keine Entscheidung für die eine oder andere Seite gibt, sondern lediglich die irrationale Hoffnung auf das Überleben eines Einzelnen, so formuliert W.G. Sebald in dem Elementargedicht nach der Natur fast zeitgleich, aber scheinbar abgekoppelt von jedem aktuellen Geschehen, sein werkbegleitendes Credo einer zutiefst entropischen Naturgeschichte der Zerstörung. Dieser Begriff stammt nicht von Sebald, sondern von einem englischen Journalisten, den Sebald in seiner sehr kontrovers diskutierten Vorlesungsreihe Luftkrieg und Literatur zitiert hat. Er hat ihn aber übernommen und er kann, glaube ich, über dem ganzen Werk von Sebald stehen. Die Apokalypse in ihren je sich wandelnden Szenarien umfasst bei Sebald sowohl die Ausbeutung der Natur, die der forschungsreisende Steller repräsentiert, ohne dies beabsichtigt zu haben, wird sein Hauptwerk De Bestiis Marinis zum, so heißt es im Text, Reiseprogramm für die Jäger, Leitfaden beim Zählen ihrer Pelze. Als auch die Selbstzerstörung der menschlichen Zivilisation gebannt ins Bild des brennenden Nürnberg. Die geschichts- und zivilisationspessimistische Allegorie ist in ihrer narrativen Anlage als Tryptychon an Matthias Grünewalds Isenheimer Altar orientiert. Mit seinem Poem oder Elementargedicht Nach der Natur hat der Literaturwissenschaftler Sebald seine Exkursion in die Archäologie des Humanums im Medium der Literatur selbst fortgesetzt und vertieft. Drei Lebensläufe liegen diesem Elementargedicht zugrunde. Derjenige Matthias Grünewalds, der des Naturforschers Georg Wilhelm Steller, von dem es keine Abbildung gibt, der an der Bering-Expedition teilnahm, und die eigene Geschichte. Statt Steller hier ein Bild seines berühmtesten Forschungsfeldes, nämlich die Seekuh. Die Spuren der Selbstorganisation sieht Sebald von der Geburtsstunde an unter die Herrschaft des kalten Planeten Saturn gestellt. Seine Mutter, schwanger mit ihm, sah Nürnberg in Flammen stehen. Eine pränatale Prägung könnte man annehmen, jedenfalls eine, die Sebald in seine Lebensgeschichte verwoben hat. Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Elementargedicht von seinen späteren Werken, weil es keine Abbildung enthält, dafür aber zahlreiche Text-Bild-Bezüge. Der Erzähler erscheint als Bildbeobachter und der Text ist als, wie gesagt, Triptychon gestaltet, in ähnlich in sich spiegelnder Form wie der Isenheimer Altar. Grünewald ist ein Fall unklarer Identität. Jahrhundertelang gab es nur biografische Indizien seiner Existenz. Im Text findet sich das Verwirrspiel noch gesteigert zu jenen, zitiere, merkwürdig verstellten Fällen von Ähnlichkeit, Zitat Ende, die gerade keinen Beweis für irgendeine Identität liefern. Das Erzähler-Ich meldet sich in einer solchen hypertrophen Spiegelungssituation erstmals zu Wort. Er meint dem heiligen Dionysius, zitiere, vor Jahren einmal an einem Januarmorgen auf dem Bamberger Bahnhof begegnet zu sein. Eine Halluzination, welche die schirrenden Reflexe des Prosagedichtes über den textuellen Rahmen hinaustreibt in eine scheinbar außertextuelle Wirklichkeit. Und solche Spiegelungen gibt es immer wieder, nicht nur in diesem Text, sondern eigentlich in den meisten Texten von Sebald. Im Stellerabschnitt findet sich das wohl berühmteste Dürerbild neben den betenden Händen, dessen Melancholia 1, der Engel mit dem in die Hand gestützten Kopf. Das Bild wird aber nicht gezeigt, es taucht nur als Bildzitat in der Textmitte, als Spiegelachse des Bildes, des Gedichtes auf und bezieht sich auf den Kommandeur Bering, den wir in analoger Position sehen. An einem aus Planken zusammengenagelten, von weißfleckigen Land- und Seekarten über und über bedeckten Tisch, den 59-jährigen Kopf in die Fläche der Rechten, mit einem Flügelpaar tätowierten Hand gestützt, ein Stechzirkel in der Linken, bewegungslos sitzen bei einem blakenden Licht. Nicht auf eine subjektive Befindlichkeit deutet diese so stark markierte Bildreferenz jedoch hin, sondern auf eine topische, auf die des Melancholischen als einer Grundverfassung des Daseins. So heißt es im Text, ein Tier ist der Mensch in tiefe Trauer gehüllt, in einen schwarzen Mantel mit schwarzem Pelzwerk gefüttert. Im dritten und letzten Teil des Triptychons, demjenigen mit den undeutlichsten Referenzen, wird die eigene Lebensgeschichte, die nicht notgedrungen diejenige Sebald sein muss, auch wenn die genannten Daten dies nahelegen, als Abfolge von Bildern gezeigt. Immer schon ist die eigene Geschichte medial geformt. Aber eine geschichtliche Wahrheit verbürgen diese Repräsentationen nicht. Vielmehr verweisen auch die Bilder nur auf andere zurück und so ad infinitum. Ein Gemälde als überzeitlicher Gedächtnisspeicher scheint etwa die Erinnerungslücke der Mutter, die sich nicht mehr erinnert, wie die brennende Stadt aussah, zu schließen. Altdorfers Bild, Lot und seine Tochter, das den inzestuösen Zeugungsakt zwischen Vater und Tochter zeigt, und den erzählenden Bildbetrachter als Wiederholung irritiert. Der Freudschen Urszene, so wäre zu vermuten, es gibt sicher auch andere Deutungen. Es ist Teil einer Verrätselungsstrategie, die sich in den Texten Sebalds immer wiederfinden und weswegen man eigentlich auch sehr viel intertextuelles Wissen braucht oder es sich erwirbt, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Im Hintergrund auch hier eine brennende Stadt. Doch wiederholt dieses Bild nur. Es ist die Variation eines perennierenden Musters, keine Wahrheit. Der Berichter oder der Betrachter verliert darüber fast den Verstand. Was aber ist ein Elementargedicht? Dieser Neologismus ist eine Erfindung Sebalds, die zunächst natürlich auf die Elemente zu beziehen ist, auf Wasser, Erde, Feuer, Luft. Elementar ist indes in der Katastrophenpoetik Sebalds vor allem die sich wiederholende Abfolge von Zerstörung, eine Naturgeschichte eben. Thomas Anz hat das Gedicht als Lehrgedicht eingeordnet, als Dichtung, die so wichtige Dinge wie Tischzucht, Bienenzucht, Schönheitsmittel, Ehe- und Anstandsliteratur bis hin zu veritablen Sittenspiegeln umfassen kann. Was genau jedoch das Thema dieser Lehrdichtung sein könnte, bleibt Anz uns schuldig. Man könnte ganz gewiss das Vanitas-Motiv als Kern einer solchen Lehre ausmachen. Schnee, Eis und tödlich frostige Landschaften spielen eine Rolle, petrifizierte Geschichte, aber auch der Weltenbrand. Sebald hat sein Verfahren als eine, ich zitiere aus einem Interview, als eine Art von wildem Arbeiten, von vorrationalem Denken, wo man in zufällig akkumulierten Fundstücken so lange herumwühlt, bis sie sich irgendwie zusammenreimen, von Lévi-Strauss entlehnt, der dies als Bricolage bezeichnet, als Bastelei in seinem Werk Das wilde Denken. Bei Lévi-Strauss wird insbesondere betont, dass es auf das Umfunktionieren von schon vorhandenem, unbrauchbar gewordenem ankomme. Auch eine Art von surrealistischem Arbeiten, wenn Sie an Man Ray und andere denken. Die Geschichte Stellers ist ein solch verloren gegangenes Fundstück, eines, das Sebald katastrophisch akzentuiert und vergleichbar mit Renzmeyers Opferchronik neu kontextualisiert, im Rahmen einer Risikogeschichte der Moderne. Mit seinen von Unstetigkeit und personaler Ungreifbarkeit geprägten ersten literarischen Personae aus Nach der Natur hat Sebald präfiguriert, was sein gesamtes literarisches Œuvre charakterisiert. Das Nomadische, Migrierende, das Fliehen vor unerträglichen Lebensumständen, etwa im Band Die Auswanderer, das Abtreiben in die hässlichen, zerstörten Peripherien, die lebensfeindliche Umwelt. Die Literaturwissenschaftlerin und Autorin Ruth Klüger bemerkte dazu, B.G. Sebalds Geschöpfe wandern durch die Vergangenheit Europas so wie sein Erzähler. Es ist derselbe in allen Büchern, einer, der unmissverständlich autobiografische Züge trägt, Fußwanderungen und Zugreisen durchs Europa der Gegenwart unternimmt. Was sucht er, was findet er? Scheinbar die Heimat einer seiner Kultur und Zivilisation. Und was er findet, ist Heimatlosigkeit, Verlust, sind nicht Zugewinne. In seinen Geschichten sind fast alle Figuren unterwegs. Sebalds Wanderer sind Geisteskranke, Melancholiker oder Neurotiker. Sie sind besessen von Scham und Grauen, wiederkehrende Motive. Bis hin zu seinem letzten Protagonisten Austerlitz haben wir es bei Sebald mit solch literarischen Geisterfahrern zu tun. Gespenstern einer menschheitsgeschichtlichen Fehlentwicklung, Trost und ratlosen Figuren, traumatisierten Antihelden im Niedergang einer Spezies des Menschen. Und auch hier könnte man sich natürlich fragen, warum liest man das? Oder auch hier vielleicht die Frage nach dem Trost. Es ist eine ungeheuer schöne Sprache Sebalds und wenn Sie ihn gelesen haben, dann wissen Sie, dass diese Sprache eine gewisse Sogwirkung auch entwickelt. Ich komme zum vierten Abschnitt. Biografische Rekonstruktion zwischen Fantasie und Anmaßung, Kehlmann und Hoppe. Ein Porträt ist eine Möglichkeit von vielen, hat die Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe in einem Interview mit Christoph Hamann unterstrichen und von der Unfassbarkeit des Porträtierten gesprochen. In graduellen Abstufungen findet sich diese Überzeugung in fast allen hier erwähnten Werken wieder. Im Folgenden geht es darum zu zeigen, wie sich die Autoren diesem biografiekritischen Moment zum Trotz ihren Helden annähern, ohne dabei deren überlieferte Selbstbilder zu bestätigen. Kehlmanns fiktionalisierte, in der Tradition der plutarchischen Bioi Paralleloi stehende Doppelbiografie über Humboldt und Gauss, deren sozialer Autismus in seinem Roman tragikomisch mit ihrer Geistesgröße kontrastiert, ist sicher das prominenteste Beispiel einer solchen postkolonialen Parodie. Die Rezeption der Vermessung der Welt wurde wesentlich durch die Frage bestimmt, ob man mit Wissenschaftskoryphäen so umgehen dürfe, wie Kehlmann dies tut. So trägt seine Humboldt-Figur, wenn sie etwas zur geselligen Unterhaltung am Orinoco beisteuern soll, Sie kennen die Szene, es ist eine eigentlich der witzigsten, das schönste deutsche Gedicht, die folgt vor. Oberhalb aller Bergspitzen sei es still, in den Bäumen kein Wind zu fühlen, auch die Vögel seien ruhig und bald werde man tot sein. Alle sahen ihn an. Fertig, sagte Humboldt. Die historische Wahrheit allerdings, so lässt uns Kehlmann in einem poetologischen Essay mit dem Titel »Wo ist Carlos Montufar erkennen?« ist nicht nur eine Angelegenheit der Biografik oder auch des historischen Romans. Sie wird bereits von den historischen Persönlichkeiten selbst aktiv gestaltet und geformt, ja radikal konstruiert. Und Humboldt, das kann man sicherlich sagen, war einer der Meister in der Überlieferung eines bestimmten Bildes von sich selbst, schon in den Briefen aus Südamerika an seinen Bruder Wilhelm hat er dieses Bild mitkonstruiert. Die Literaturkritik identifizierte als eine der herausragenden Motivreihen des Romans das unheilvoll Deutsche. Kehlmann selbst hat die Themen des Deutschtums der Aufklärung und der Weimarer Klassik sowie deren Nachzeiten immer wieder überdeutlich betont. Neben Weimar liege schließlich Buchenwald. Überdies rückt die geschichtliche Entwicklung in den Blick, wenn er seinen Protagonisten Humboldt als, Zitat aus dem Roman, Kreuzung aus Don Quixote und Hindenburg bezeichnet. Das Verhältnis von Humboldt zur Natur, zum Leben, wird im Roman eindeutig einer bestimmten Variante der Zivilisationskritik zugeordnet, in der man seit Adorno und Horkheimer einen Beleg für die Dialektik der Aufklärung sehen muss. Über den Brüdern Alexander und Wilhelm von Humboldt hängt bei Kehlmann von Beginn an der Schatten des großen Weimarers Goethe, der lebensbestimmten Einfluss auf ihrer beider Schicksale hat. Obgleich sein Rat eher der eines Orakels zu sein scheint, das sinnfern vor sich hin murmelt. Ein Brüderpaar, antwortet Goethe auf die Bitte der Mutter um Rat bezüglich der Ausbildung der Söhne, in welchem sich so recht die Vielfalt menschlicher Bestrebungen ausdrücke, wo also die reichen Möglichkeiten zu Tat und Genuss auf das vorbildlichste Wirklichkeit geworden, das sei in der Tat ein Schauspiel, angetan den Sinn mit Hoffnung und den Geist mit mancherlei Überlegung zu erfüllen. Diesen Satz verstand keiner. Nach langer Überlegung kommt schließlich der Majordomus Kund zu der Einsicht, Goethe habe ein Experiment vorgeschlagen. Mit dieser Auslegung ist das Schicksal der Brüder besiegelt. Und damit unterlegt Kehlmann seinem Roman eine, man muss es so sagen, erschreckende Deutung. Die beiden sind das Objekt eines von der Weimarer Klassik gesteuerten, groß angelegten Menschenversuchs. Gnadenlos werden sie dem unterworfen, was später unter humanistischer Bildung firmiert, 12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Für die Träumereien und das Introvertierte des jüngeren Alexander bleibt in diesem Experiment kein Raum. Und als der Ältere erkennt, dass sie nur als Geisteszwillinge Nachruhm erwerben werden, der Jüngere dieser Bestimmung aber durch Nachlässigkeit zu entgehen sucht, diszipliniert er ihn aufs Grausamste mit Mitteln, die bis zum versuchten Mord reichen. Sie erinnern sich an diese sehr einprägsamen Szenen mit dem Rattengift und dem Eiseinbruch. Danach ist auch Alexander auf Linie gebracht. Von nun an wird er sich keine Nachlässigkeit mehr gestatten. An sich selbst unternimmt er Experimente, die andere zusammenbrechen lassen. Er wird mehr und mehr zu dem, wovon er früh schon gelesen hat, zum Homme Machine aus dem Werk La Maîtrise. Die einseitige Ausrichtung auf die Sektion des Lebens, das er doch in seinen reichsten Manifestationen studiert hat, wird an Sätzen wie diesem überdeutlich. Einem besonders schönen Falter brach er mit geschicktem Griff den Rücken und legte ihn liebevoll in seine Botanisiertrommel. Kehlmann zeigt Humboldt als jemanden, der so sehr auf seine Intelligenz ausgerichtet ist, dass ansonsten nichts von ihm übrig bleibt. Interessanterweise sind es gerade die Stimmen der Fremden, die dies kommentieren, weil ihnen offensichtlich ein anderer, magischer Weltzugang zugeschrieben wird. Als ein indianischer Wahrsager, nackt, bemalt und mit Federn auf dem Kopf, dem deutschen Forscher aus der Hand liest, sieht er nichts. Der Wahrsager ließ Humboldts Hand los. Es tue ihm leid, er wolle auch kein Geld, er habe versagt. Das begreife er nicht, sagte Humboldt. Er auch nicht. Das sei nichts. Keine Vergangenheit, keine Gegenwart oder Zukunft. Das sei gewissermaßen keiner zu sehen. Der Wahrsager blickte aufmerksam in Humboldts Gesicht. Niemand. Alles, was Individualität ausmacht, so kann man diese Szene lesen, ist bei Humboldt getilgt. Demgegenüber erscheint selbst Gauss ständige Übellaunigkeit als ein starkes Persönlichkeitsmerkmal. Sich niemand zu nennen, ist allerdings auch Odysseus List gegenüber dem Zyklopen Polyphem, wie wir im Vortrag von Herrn Zimmermann gehört haben. Wie diese Beispiele veranschaulichen, unternimmt Kehlmann sehr pointiert eine Inversion des heroischen Prinzips. Zugleich tragen seine Übertreibungen zu einer fantastischen Genauigkeit im Sinne Musils bei, mittels derer Humboldt als Produkt preußischer Disziplin charakterisiert wird. Doch bleibt festzuhalten, dass Kehlmann seinen Figuren nicht ihre Würde und Menschlichkeit nimmt, obgleich er ihre Schrullen ins Parodistische vergrößert. Beschwert hat sich nach dem Erscheinen des Romans die Humboldt-Gesellschaft über dieses Bild Humboldts, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Mit seiner Poetik der Indiskretion erfindet er Verbindungen zwischen den brüderlichen Geistesgrößen und unterschlägt andere historische Figuren wie Montufar, um so etwas an die Oberfläche zu treiben, was in Humboldt sorgsam für die Nachwelt aufbereiteter Überlebensgröße fehlt, menschliche Imperfektion. Nicht um Anmaßung handelt es sich also bei Kehlmanns Verfahren, sondern um den Versuch eines schöpferischen Umgangs mit dem benannten Dilemma. Ein anderer Humboldt, Felicitas Hoppe, Junghohn, Eis und Schnee. Im Werk Hoppes spielen neben der fantastisch übertreibenden Darstellung von Niemandswelten, etwa schon in ihrem Debütband Picknick der Friseure, im Transit auf Containerschiffen wie in Pigafetta oder in den Sprüngen einer imaginierten, kontinentübergreifenden Echternacher Prozession in Paradiese Übersee immer auch Rekonstruktionen historischer Biografien zentral in Johanna eine bedeutende Rolle. Die Autorin selbst bekundet, dass es die verworrene Lebensgeschichte gewesen sei, die Junghohn als eine, wie sie sagt, Nebenfigur der Geschichte für sie interessant gemacht habe. Und da das Porträt eine Möglichkeit von vielen sei, wiederum Zitat Hoppe, gehe es ihr in der literarischen Rekonstruktion darum, Zitat, das herauszufiltern, was mir essentiell erschien, und es mit dem ihr eigenen Repertoire erzählerischer Mittel neu zu erzählen. Eingeführt wird der Forscher mit einer Fotografie, die einem Verbrecherarchiv entstammen könnte. Sie erinnern sich an den Titel im Verbrecher und Versager. Er fällt mir in die Kategorie Versager, wie wir noch hören werden. Sie zeigt eine verwegene Gestalt mit wildem Bart und Haarwuchs, nachlässig gekleidet und misstrauisch den Betrachter fixierend. Es handelt sich um den Ausschnitt einer Selbstaufnahme von 1860 aus Lembang. Entgegen tritt uns ein Hitzkopf, der sich duelliert, dafür in Festungshaft genommen wird, nach Holland fliehen kann, Legionär in Nordafrika wird, wider Willen sein Arztexamen macht, weil ihm das aus dürftigen Verhältnissen kommend ein Einkommen sichert, nach Java gelangt, wo er vorrangig Naturforschung betreibt, schließlich zurück in Leiden heiratet und mit der Familie als Direktor der China-Rindenplantagen wiederum nach Java geht. Alle lebensgeschichtlichen Fakten stimmen. Sie werden aber in einer Form rekombiniert, die deutlich macht, dass es nicht um ordentliche Nacherzählung, sondern um das Destillat eines Lebensweges geht. In diesem werden primär der traumatisierende Vater-Sohn-Konflikt, der daraus rührende Suizidversuch, die Misanthropie und der Zug zum Autismus hervorgehoben. Durch das Duell wird Junghuns Leben in eine Bahn gedrängt, die ihn einerseits von der kleinbürgerlichen Karriere wegführt, welche sein Vater ihm oktroyieren wollte, ihm andererseits aber erlaubt, seinen Obsessionen als Naturforscher nachzugehen. Ferne und Abenteuer werden gegen preußischen Ruhm ausgespielt. Der Versager, als den ihn sein Vater sieht, erlangt letztlich eine wohlbestallte Position als Kolonialbeamter und Plantagenleiter. Der Vater wird bei Hoppe geschildert und das glaubt man eben kaum, wenn man es liest. Man liest es dann aber in einer Biografie, die zu Junghun erschienen ist. Mein Sohn, ein Versager, wird diesem Vater in den Mund gelegt. Und zwar, weil der Sohn den Suizidversuch nicht geschafft hat. Und aus so jemandem könne ja wohl unmöglich ein Arzt werden. Folgt man den in den Text eingestreuten poetologischen Reflexionen und nimmt sie als extradiegetische Kommentare ernst, so entsteht eine Art antibiografisches Manifest, das zunächst im Gegensatz zu der sorgfältigen biografischen Recherche Hoppes zu stehen scheint. Denn in Wahrheit, heißt es im Text, kommt es auf Tatkraft an, nicht auf Rekonstruktion, weil sich bei näherem Hinsehen als sinnlos erweist, aus Papierfetzen, flüchtigen Hinweisen und unscharfen Fotografien einen Charakter zu rekonstruieren. Charaktere existieren nicht. Sie sind, wie im Schlepptau die Biografien, immer erfunden. Zwischen solch antibiografischer Verunsicherung und der durch Thesensätze behauptete Nacherfindung des Wesentlichen durch die Erzählinstanz bzw. die Biografin scheint eine Wahl fast unmöglich, doch letztlich bietet der Text eine Möglichkeit der Entscheidung. Denn in der Erzählinstanz überlagern sich mehrere Stimmen, eine Ich-Erzählinstanz, aber auch weitgehend anonyme Stimmen, die eine Außenperspektive repräsentieren. Indem die Ich-Erzählinstanz an die Stelle der ausgesparten menschlichen Kontakte tritt und eine, wenn auch flüchtige Bekanntschaft mit Junghun behauptet, wird sie initial als unzuverlässige Erzählerfigur eingeführt. Wie in einem der berühmten Irrbilder M.C. Eschers, etwa Relativity oder Waterfall, zielen die Fiktionalisierungs- als Derealisierungsstrategien auf eine Aufhebung der klar geschiedenen Zeitebenen. Das ist eine für Hoppe sehr charakteristische Strategie. Wir wissen oft nicht, wo auf diesen Ebenen wir uns befinden. Hier ist das insbesondere bei Waterfall ja auch ganz klar, dass wir das nie wissen können, und das macht sie wirklich in großer narrativer Souveränität. Die Grenzen sind, wie in Junghuns Leben, permeabel. Erzählte Figur und unzuverlässige Erzählerfigur treffen sich auf Balkonen der Jetztzeit in Berlin und treten gemeinsame Reisen an. Gleichzeitig folgen wir einer Erzählerinstanz bei der Verfertigung einer Biografie, die alles andere als Vertrauen erweckt, wird doch deren fiktionaler Gehalt offen herausgestellt. Aufgrund ihrer persönlichen Kontakte weiß etwa die Erzählerfigur so viel, dass sie auch die Briefe Junghuns, der angeblich keine Briefe schreibt, selbst erfinden kann, um zu erfahren, was ich längst weiß. Ich sehne mich nach Eis und Schnee, schreibt Junghun in diesen angeblich nicht existierenden Briefen, die natürlich doch existieren. Doch während sich die eine Erzählstimme durch ihr proteisches Agieren selbst als unzuverlässig markiert, schält sich auf einer anderen Ebene das heraus, was als Psychogramm auf biografisch verbürgten Kernszenen beruht. Intoniert wird eines dieser biografischen Leitmotive schon gleich zu Beginn des Textes. Wer als Erster den Blick in den Krater wagt, muss auf kunstlose Weise verstummen. Damit wird der Weg frei, über eine von der Erzählinstanz nur behauptete Stummheit sich dem Originalabenteuer zu nähern. Diese Stummheit ist die poetologische Trickster-Konfiguration, die sich in allen Porträts des Bandes findet und das man als Prinzip der erzählerischen Degradation bezeichnen könnte. Der historische Protagonist wird zu einer Kunstfigur gemacht, die nicht spricht und sich durch ihr Verstummen in eine literarische Projektionsfläche verwandelt. Man geht ihr auch allzu leicht, wenn man diesen Porträts folgt, auf den Leim, weil das eben alles Figuren sind, die man nicht wirklich kennt. Zum Beispiel John Hagenbeck, der Bruder von Karl Hagenbeck, von dem auch behauptet wird, er habe ja gar nichts geschrieben. Wenn man dann nachguckt, hat er sehr viel geschrieben. Damit wird zwischen allen Porträts eine Verbindungslinie sichtbar, auf der die Unterschiede zwischen historischer Biografie und literarischer Figur nivelliert erscheinen. Durch Wiederholung und narrative Markierung hervorgehoben werden insbesondere drei entscheidende Ereignisse aus Junghuns Leben: das Duell, die Flucht und das Besteigen des Kraters. Die Flucht nach dem tödlich ausgehenden Duell erhält den metaphysisch erhöhten Status der Lebensflucht, symbolisiert durch den schweren Koffer und den Mantel. Beide Gegenstände sind nicht nur Reiseutensilien, sondern transportieren letztlich Erinnerungen. Und mit einer biblischen Anspielung wird der Koffer zum Lebensmittel im wörtlichsten Sinne. Steh auf, nimm den Koffer und geh, weist Junghun die ihn begleitende Erzählfigur an und bedeutet dieser damit die quasi religiös verbürgte Notwendigkeit des Unterwegsseins. Navigare necesse est. In Junghuns Reisen durch Java nehmen Krater einen so herausragenden Platz. Also Reisen durch Java ist der Titel seines Hauptwerkes, nehmen Krater einen so herausragenden Platz ein, dass es nur einer geringfügigen narrativen Akzentuierung des Prätextes bedarf, um diesen zum Kern des Psychogramms zu machen. So heißt es bei Junghun in Reisen in Java: Wohl ist sein Anblick imstande, das Gemüt mit Staunen zu erfüllen, nimmermehr aber es fröhlich zu erregen. Denn starr und düster liegt er da, und sein Entstehen datiert sich als ein nie zu lösendes Geheimnis Jahrtausende zurück und erfüllt alle Tiefen, welche noch nie eines Menschen Fuß betrat. Hier haben Sie eine Abbildung aus einem Band, auf dem ich gleich noch zu sprechen komme. Das ist von Humboldt selbst. Es gibt einen in der Staatsbibliothek in Berlin befindliche ein Atlas von Junghuns Zeichnungen. Die sind sehr großformatig und sehr schön, gerade in den letzten Jahren restauriert worden. Und das ist eine seiner Lithografien. Renate Sternagel bezeichnet in ihrer Junghuhn-Biografie vulkanische Landschaften als diejenigen, welche ihm psychisch entsprochen hätten. Eine Einschätzung, die Hoppes Text literarisch hellsichtig vorweggenommen hat. Der Text ist also vor dieser Junghuhn-Biografie entstanden und Sternagel hat Hoppe auch bestätigt, dass sie ihn sehr gut getroffen hätte. Hält man ihr literarisches Porträt gegen eine biografische Rekonstruktion wie diejenige Sternagels, die auf der Höhe der Zeit befindlich auch die Entwicklung des Genres mitreflektiert und statt auf historisch-chronologische Kohäsion mehr auf Dezentralisierung und Multiperspektivität setzt, so ist festzustellen, dass literarische Möglichkeitsform und moderne Biografik konvergieren. Auch wenn im literarischen Porträt nicht alles stehen kann, was eine größere biografische Arbeit zutage fördert, so sind doch die wichtigsten Züge des Porträtierten in der Andeutung erkennbar. Die Menschenscheu des Naturforschers, der Blick in den eigenen Abgrund, ein verwegenes Abenteurertum im Dienst der Wissenschaft und nicht zuletzt sicherlich sein Querulantentum. Ich komme zum Resümee, wiederum eines der aus diesem Atlas Junghuhns kopierten Lithografien, die Südküste bei Rongkop. Das habe ich gewählt, weil ich finde, es ist ein schönes Bild für den Abschluss. Während im 18. Jahrhundert die Anthropologie aus dem Reisebericht schöpfen konnte, so muss man sich heute fragen, ob nicht umgekehrt die Reiseberichte und insbesondere die fiktionalisierten aus der Anthropologie, Psychologie, Erkenntnistheorie etc. schöpfen. In die vielfach facettierten Spiegelungen der gegenwärtigen Wissensdiskurse fließen kulturphilosophische Zweifel an den Reiseformen des Wissens, wie das bei Ernst Bloch hieß, genauso ein wie schärfer politisch akzentuierte postkoloniale Positionen. Das Moment der Spurensuche und Spurenlese ist in den literarisierten Forschungsreisen besonders stark ausgeprägt. Die historischen Reisen und ihre Dokumentationen, die selbst schon ein Produkt der Literarisierung sind, bilden als Anspielungshorizont und Herausforderung den Rahmen für die Adaption. Und trotz aller literarischen Freiheit im Umgang mit den Quellen bleiben die Vorschriften mit Bindestrich in einem so hohen Maße verpflichtend, dass sie als Palimpseste aller historiografischen Metafiktionen mehr als deutlich lesbar sind. Dies gilt selbst für den in ästhetischer Hinsicht experimentellsten Roman aus dem Überblick Thomas Stangels, Der einzige Ort, der die paradoxe Anstrengung unternimmt, eine Reise ohne Bewegung darzustellen. Es heißt in seinem Roman, in der Reise ist keine Bewegung, das Festhängen ist die Reise. Das heißt es über Cahiers Durchquerung der Sahara. Und damit erzählt Stangel durchaus realistisch, denn der Stillstand gehörte konstitutiv zu den Karawanenexpeditionen. Als weiteres Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Zweisträngigkeit der Handlung in allen Romanen eine Form der invertierten Darstellung generiert. Mit ihr wird synchron oder diachron eine Distanz zum Erzählgeschehen hergestellt, die sich als Kritik am Fortschrittsglauben, an der kolonialen Eroberung und am Heroischen der Entdeckungsgeschichte deuten lässt. An die Stelle des emphatischen Nachvollzugs treten vielfach Szenarien der Schwäche. Dekonstruiert wird der Mythos imperialistischer Weltaneignung. Den Protagonisten aber wird dennoch zugebilligt, dass sich ihr Begehren mehr, wie es bei Stangel heißt, auf eine imaginäre Geografie, denn auf reale Orte gerichtet hat. Auf diese Weise wird die Sehnsucht als Impuls des Abenteuers exkulpiert, von der in allen Werken die Rede ist. Jenseits der tatsächlich oft armseligen Entdeckungen findet sich, ich zitiere nochmal aus Stange, den ich Ihnen wärmstens ans Herz legen möchte, einer der wunderbarsten Romane über Entdeckungsreisen der letzten Jahre. Es findet sich ein wachsender Schatz an Zeichen. Insofern ziehen die Texte neben aller Kolonialkritik eine Ebene des Dritten ein, des imaginären, unverlierbaren, das Irrtümer, also Wahrheiten, Lügen, einschließt, kurz der Literatur. Dankeschön.